Ein Samurai kam zu Yoshu und fragte ihn, ist das denn Wirklichkeit, die Hölle und den Götterbereich, gibt es das wirklich? Yoshu lacht ihn aus und sagte, wie kann man nur so eine blöde Frage stellen? Und da wurde der Samurai wütend, ergriff sein Schwert und wollte auf Yoshu losgehen. Und Yoshu sagte, guckt ihn an und sagte, jetzt bist du in der Hölle. Und da wurde der Samurai ganz beschämt und verbeugte sich und sagte, jetzt bist du im Götterbereich. Ja, ihr könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr möchtet. Gestern habe ich über die Sila geredet, die Tugendempfehlungen, und zwar die ersten fünf. Und heute geht es um diejenigen für 6 bis 10. Das war anlässlich der Laienordination von Roland, der ab heute ein Lätzchen trägt. Die ersten fünf hatte er ja schon bei der Zufluchtnahme erledigt. Jetzt wird's hart, weil er sich jetzt auf die letzten fünf auch hat verpflichten lassen. Aber du wirst gemerkt haben, ich habe dir immer nur gefragt, wirst du dich bemühen, sie einzuhalten? Ich habe nicht gefragt, gesagt, wirst du sie einhalten? Also Schlupflöcher noch und nöcher. Das sechste Sila heißt, nicht über die Fehler anderer reden. Gut, eigentlich ist das trivial, sollte man nicht machen. Nicht über die Fehler anderer reden. Weil man erhebt sich damit ja über die anderen. Wenn wir über die Fehler der anderen reden. Aber es ist ja nicht ganz so einfach, weil... Also jemanden sagen, oder weiß ich was, hör mal zu, du hast dich hier verrechnet, ja, 5 und 12 sind nicht 16, sondern 17, ne? Ist ein Fehler, den man auch benennen kann. Oder in den Sitzungen, die wir in der Uni hatten, wenn es irgendwie darum ging, Strategien für irgendein Projekt oder sowas zu diskutieren, und dann hat irgendjemand was wirklich einen Fehler gemacht und man benennt ihn, um den Fehler in Zukunft zu vermeiden. Irgendwie ist das ja schon sinnvoll und gerechtfertigt, also kann man das nicht so ganz pauschal sagen. Es kommt auf die Absicht an, mit der man das tut. Ob man sich erheben will, ob man den anderen beschämen will oder nicht. Ob das Fehlerbenennen wirklich als Hilfe gemeint ist oder nicht. In anderen Kulturkreisen, in Japan zum Beispiel, wird ja höchster Wert darauf gelegt, bei solchen Diskussionen oder Gesprächen, vor allem über andere, dass niemand sein Gesicht verliert. Und das Spannende ist ja, das weiß ich jetzt partiell aus eigener Erfahrung, aber halt durch Erzählungen und Lesen, gerade von Geschäftsleuten, die sagen, also so Verhandlungen mit Japanern sind zum Kotzen. Ja, weil nach unserer Lesart und unserer Gewohnheit wird so um den heißen Brei herum geredet und so rumgetanzt, ja. Und es wird nie klar und deutlich gesagt, was eigentlich gemeint ist, wenn jemand mal denkt, eine andere Meinung hat als einer, der sie schon mal geäußert hat oder so, damit der nicht sein Gesicht verliert. Und das, finde ich, ist schon irgendwie eine gute Übung. Und es ist ja auch so, dass wenn ich jemandes Fehler benenne, und das nehmen wir mal an, aus gutem Grund, und es wirklich als Hilfe auch gemeint ist, dann sind zumindest bei mir alle Türen offen für die Feinfühligkeit, das so zu formulieren, dass es, dass der andere auch sein Gesicht tatsächlich bewahren kann, dass ich ihn nicht verletze. Ja, wenn es wirklich in guter Absicht gemeint ist. Schwierig wird es, wenn so ein Verhältnis oder ein Verhalten von jemandem als Fehler eingestuft wird. Wenn jemand irgendwas gesagt hat, irgendwie argumentiert hat oder irgendwie sowas und man das deplatziert findet, nicht gut findet, dann lohnt sich eine Überprüfung, inwieweit hafte ich selbst eigentlich an Normen, an Konventionen, was darf hier sein, was darf nicht sein, was halte ich für richtig, für falsch, für gut, für schlecht. Also die Beurteilung eines Rechenfehlers ist einfach, aber die Beurteilung von Verhalten eines anderen geschieht ja bei mir im Kopf. Und da sind die Maßstäbe und die Urteile und die Werturteile. Und mir dessen bewusst zu sein, was tue ich da? Und warum tue ich das? Und stimmt das wirklich? Und ganz häufig noch die zusätzliche Frage, muss ich das überhaupt sagen? Kann ich nicht drüber weggehen? Ja, so. Was fast immer das Beste ist. Damit kann man viel Unfrieden vermeiden. Es gibt noch so eine andere Art, das habe ich in meinem Buch auch erwähnt. Meine Frau, die ja Erzieherin ist im Kindergarten, hatte eine Kollegin, mit der sie sehr gut befreundet war und im gleichen Kindergarten arbeitete. Und die haben sich oft nach der Arbeit, wenn die Kinder und die Eltern alle weg waren, zusammengesetzt und üble Nachrede praktiziert. Haben ohne Rücksicht auf Verluste und Vorurteile, also was heißt Verluste, ohne Rücksicht auf Vorurteile über die Eltern, meistens sind es ja die Eltern nicht, über die man da sich ärgert, gelästert. Ja, egal, ob es über Geschlecht ging oder Hautfarbe oder Religion oder sonst was, einfach richtig rausgekotzt, was ihnen gestunken hat. Ja. Und man ja als Erzieherin, genauso wie als Lehrerin oder in vielen anderen Berufen, ja, wenn man von Eltern blöd angemacht wird oder sowas, darf man eigentlich nicht abwehrend oder aggressiv oder kritisch reagieren. Man muss da unglaublich viel einstecken. Ne? Üble Nachrede praktizieren, finde ich eine klasse Übung. Ja. Wenn die Beteiligten sich genau dessen bewusst sind, was sie tun, dass sie bewusst alle Normen, alle Ethik, Moralgrenzen hier jetzt beiseite lassen und man sich darüber einig ist und das dann auch richtig versteht. Ja. Also zur Entlastung von einem selbst, dass man das los wird, was man da hat einstecken müssen. Nee. Finde ich eine wirklich geniale Übung. Aber da muss man schon sehr vertraut miteinander sein. Also ich finde, dieses Fehler nicht über die Fehler anderer reden, muss man nicht so pauschal nehmen und sagen, das darf man grundsätzlich nicht tun, sondern man muss wirklich genau überprüfen, vor allem die eigene Absicht, mit der man das tut. und ob man damit jemanden verletzt. Das siebte Sila heißt, sich nicht selbst durch Verunglimpfung anderer loben. Als ich anfing, mir über die Sila Gedanken zu machen, dachte ich, wieso denn? Das ist, irgendwie ist das doch das Gleiche, nicht? Über die Fehler anderer reden oder sich durch Verunglimpfung anderer loben. Weil wenn ich über die Fehler anderer rede, habe ich ja schon gesagt, ist ja immer die Neigung eigentlich da, sich über den anderen zu erheben, nicht? Aber Verunglimpfung anderer, das machen wir eigentlich gerne, weil wir uns ja vergleichen. Wir sind ja permanent damit beschäftigt, uns zu versichern, wer bin ich? Und wie ich schon oft gesagt habe, wir können uns unserer selbst nicht versichern, wer bin ich? Wer und was bin ich, ohne Bezug zu nehmen zu anderen, ohne uns zu vergleichen. Das geht gar nicht. Geht, wie sagt man das, technisch, oder wie man das so nennt, geht das gar nicht. Ja. Das heißt, wir müssen uns vergleichen mit anderen, wenn wir wissen sollen wollen, wer wir sind. Wenn wir also an unserem Ich hängen, an diesem Ich will wissen, wer ich bin, und auf diese Art und Weise unser Selbstbewusstsein stabilisieren, müssen wir vergleichen. Und üblicherweise machen wir das aber, indem wir uns abgrenzen von anderen. Nicht indem wir uns verbinden mit anderen, sondern indem wir uns abgrenzen, indem wir Trennung schaffen. Ja. Ich bin nicht so wie du. Und das ist gut so. Das ist, denke ich, mit diesem Sila eigentlich gemeint. Also es geht nicht nur darum, irgendjemanden schlecht zu machen oder so, sondern es geht darum, sich dessen bewusst zu sein, ich stabilisiere mein Selbstbewusstsein, mein Wissen darum, wer bin ich, indem ich mich mit anderen vergleiche und mich von ihnen abgrenze, Trennung erzeuge, getrennt sein. Dabei ist es egal, ob ich mich jetzt über den anderen erhebe oder niedriger mache. Das ist eigentlich der gleiche Trick. Es gibt ja so einige, die sich so gerne so richtig klein machen und was ich alles nicht kann und der und die und sonst, das sind alle viel besser und so. Es ist genau der gleiche Prozess. Ja, ist auch eine Art von Verunglimpfung. Wer mich größer macht, als ich bin, wobei das schwerfällt, verunglimpft mich auch. Dann kommt etwas Komisches. Den Überfluss des Dharma nicht eigenmächtig zurückhalten. Der Überfluss des Dharma. Was ist damit gemeint? Ich habe die Erfahrung gemacht. Oder nein, ich fange mal andersrum an. Schon als ich noch mich um den Glauben im Christentum bemüht habe oder so, da gab es irgendwie den Spruch, der Himmel hängt doch voller Geigen oder so, kennt ihr wahrscheinlich, oder sowas in der Art. Also, dass das einem verklickert wurde, das Leben ist doch eigentlich wunderschön und hält alles für dich bereit, ja, und du musst nur zugreifen, ja. Du musst es nur zulassen, hält alles für dich bereit, damit du glücklich bist und alles bekommst, was du dir wünschst. Ja, so habe ich das verstanden damals und habe das eigentlich nie kapiert. Wo hängen hier Geigen? Also über meinem Nicht. Ja. Aber im Buddhismus wird das Gleiche gesagt. Allein schon dieser Spruch, dieser Ausspruch, alle sind Buddha. Alle Menschen sind Buddha. Alle Wesen sind Buddha. Die ganze Welt ist erleuchtet. Ihr alle, ihr seid alle erleuchtet. Kann ich euch schriftlich geben.
Ist das nicht Buddha-Natur?
Nein, nein. Nee, nee. Es wird gesagt, alle Menschen haben die Buddha-Natur. Ja. Aber wenn du selbst erleuchtet bist, siehst du in allen Menschen, dass sie erleuchtet sind. In Wahrheit sind alle erleuchtet und niemand muss errettet werden. Den Spruch, das kennst du noch gar nicht? Ja, hör mal. Gib mal deinen Rax wieder her. Im Grunde fehlt nichts. Im Grunde fehlt nichts. Ja. Und da stolper ich natürlich schon auch. So. Ich kann natürlich für mich selber, kann ich sagen, okay, ich sehe in euch, in dir und in dir und in dir Buddha. Ja, so. Das heißt, für mich fehlt an dir nichts. Ja, für mich bist du vollkommen Buddha, so wie du bist. Ja. Aber ich merke ja, dass du das nicht so siehst. Wer von euch erlebt sich schon selbst als Buddha? So, das heißt, ich kann mir sozusagen eine Brille aufsetzen, oder der Buddhist würde andersrum sagen, ich könnte meine Brille abnehmen und dann sehe ich euch alle als Buddha. Sobald ich meine Brille von Meinungen und Konzepten und Vorstellungen und sowas aufsetze, seid ihr nicht Buddha. Ganz einfach. Ja?
So leicht ist das.
So leicht ist das. Frag mal, soweit du kannst, oder du kannst in Büchern oder so ja auch nachlesen, von den Meistern, die über ihre Erleuchtung geschrieben haben. Ja. Das ist genau die Aussage. Das ist genau die Aussage. Die Welt, die Soheit, die Welt ist so, wie sie ist. Es fehlt nichts. Und jetzt sage ich mal so, mir fehlt nichts an der Welt, wenn ich erleuchtet wäre. Ja. So. Mir fehlt etwas, oder ich merke daran, dass mir aber jetzt real doch etwas fehlt, weil ich ja immer wieder eingreife in diese Wirklichkeit. Ich nehme sie ja doch nicht als vollkommene an. Ich vertraue ihr nicht. Ich vertraue dem Dharma nicht. Und Dharma ist sozusagen das Weltgesetz, wie die Welt sich ganz von alleine entwickelt, wenn ich nicht eingreifen würde. Ja. Dem vertraue ich nicht. Deswegen will ich immer was Eigenes. Ich will immer was anderes als das, was gerade ist. Oder mit anderen Worten, ich kann das, was gerade ist, nicht vollständig annehmen. Deswegen fehlt mir immer was. Das ist die Ursache des Leidens. Mir fehlt immer was, weil ich nicht wirklich Vertrauen in den Dharma habe. Und deswegen greife ich immer ein. Und dann kann ich aus meinem eigenen Erleben nur so ein Stück weit bisschen sagen, tatsächlich, je weniger ich eingreife, desto mehr bekomme ich an Zufriedenheit und an Glück. Das korrespondiert mit der Aussage, die ihr auch schon alle kennt, je weniger mein Ich, mein Ego, mein Ich-Bezug, ich will etwas für mich aktiv ist, desto zufriedener bin ich mit dem, was da ist. Oder andersrum gesagt, ich leide nicht darunter, unter dem, was da ist. Je weniger mein Ich-Bezug da ist, ja, je weniger ich für mich selber will, desto zufriedener und glücklicher bin ich mit dem, was da passiert. Und es ist eine ganz für mich, also fast eine mystische Erfahrung tatsächlich, es entwickelt sich dann tatsächlich für mich immer in, jetzt sage ich mal, die richtige Richtung, ganz von alleine. Meine Lebensumstände, ja, entwickeln sich ganz von alleine in eine für mich immer schönere, immer angenehmere, immer passendere Richtung, je weniger ich mich einmische. Ja. Das muss man nicht als Mystik oder irgendwie so nehmen, sondern es ist eigentlich auch trivial, weil meine Zufriedenheit wächst einfach immer mit dem. Ja? Und es wird auch immer leichter, dann meine Umwelt sozusagen, ja, wenn ich sage zur Hand haben, ist auch wieder falsch, das ist ja so viel wie eingreifen. Ja.
Aber ist Handeln nicht auch eingreifen?
Bitte?
Handeln allgemein?
Das ist jetzt die nächste Frage. Was heißt denn dann? Das heißt ja nicht nichts tun. Ja? Gestern habe ich, glaube ich, auch schon darüber gesprochen. Wie kann ich herausfinden, ob mein Tun ein Eingreifen ist oder ob mein Tun das Tun des Nicht-Tun ist, wie es so schön heißt. So. Ob also mein Handeln wirklich im Fluss des Dharma ist, im Fluss dessen, was eigentlich gerade dran ist. Oder ob es dagegen läuft oder daneben läuft. Ja? Nee. Und je leerer ich bin, mit EE, je leerer ich bin, je weniger Ich-Bezug in mir aktiv ist, ja, desto genauer und desto klarer spüre ich einfach dann ohne Nachdenken, sondern ich gucke mir selber zu, wie es da mitläuft. Und das klingt alles ein bisschen hochtrabend, aber wenn ihr euch selber mal beobachtet, dann werdet ihr merken, ihr tut das auch. Immer wieder. In ganz vielen Situationen im Leben, über lange Strecken, ja. Ihr tut ganz automatisch, ohne irgendeinen Widerstand, das, was gerade dran ist. Also von einem ganz simplen Beispiel, was ich immer habe, nicht? Die Ampel geht auf grün, die Fußgängerampel, ja, neben euch stehen Kinder, deswegen geht er nicht bei rot. Und wenn es grün wird, geht er über die Ampel, ja. Ihr tut, was gerade dran ist. Ganz simpel, ohne Widerstand, ohne irgendwas. Das ist ein so ganz triviales Beispiel, aber es gibt ganz viele in eurem Leben, die ihr entdecken könnt, wo ich immer sage, ja, da sind wir erleuchtet. Da fehlt uns nichts. Ja. Das Einzige, was uns meistens fehlt, ist, dass wir uns dessen bewusst sind. Wenn es dir nämlich bewusst wird, macht es dich glücklich. Wenn du dabei bewusst bist, wenn das Gewahrsein dabei da ist, macht es dich glücklich, dann fühlst du dich wohl. Ja. Dann ist dein Käse verkaufen und die Arbeit oder ich weiß nicht was, nicht anders als ein wunderschöner Spaziergang im Bürgerpark, wo du das Gras riechst, das frisch gemähte Gras riecht und die Sonne scheint und du bist vollkommen entspannt und gehst 500 Schritte und es ist einfach nur schön. Ja. Nichts bedrängt dich. Das ist der Überfluss des Dharma. Also der Überfluss des Dharma, den ich nur entdecken kann, wahrnehmen kann, wenn ich dessen gewahr bin, die Momente in meinem Leben, in denen mein Ich-Bezug, meine Egozentrik halt gerade mal nicht aktiv ist. Und je mehr du es entdeckst, je öfter du hinguckst und dir sagst, ja, na klar, ich bin erleuchtet jetzt hier, das war doch erleuchtet, ist doch erleuchtetes Handeln, ja, wirst du es immer mehr entdecken. Und es wird immer mehr dein Leben ergreifen und umfassen. Erleuchtetes Handeln. Es geht nur ums Hingucken. Und zu verstehen, irgendwo auch zu verstehen und zu vertrauen, ja doch, das ist es. Erleuchtung ist nichts anderes, ist nicht mehr und was Tolles, sonst irgendwas oder so. Ja? Und das ist Erleuchtung. Im Fluss gehen, im Überfluss des Dharma mitschwimmen. Das neunte Sila ist klar eigentlich, nicht? Sich nicht von Gefühlen der Wut hinreißen lassen. Ich habe von jemand anderem den Spruch mal gehört und mir aufgeschrieben, Wut entsteht aus der Entschiedenheit, sein Ego zu behaupten, die mit Angst ummantelt ist. Wut entsteht eigentlich aus Angst um mein Ego. Daraus entsteht Wut. Ich kann mich gut erinnern, wie ich bei meiner ersten Ehe Stuhl an die Wand gedonnert habe. Meine Kinder waren sogar dabei. Das erzählen sie mir heute noch. Ja. Es ging um die Verletzung meines Ego. Ja. Und in Beziehung kann das wunderbar, klappt das ja wunderbar. Nicht? Du kannst mein Ego nicht mehr verletzen, glaube ich, nicht so leicht. Ja. Aber Monika, gehört nicht viel dazu.
Wut gehört auch dazu. Also ich meine, es kommt doch nur darauf an, ob man sich von dieser Wut ergreifen lässt.
Nein, Wut gehört zu nichts dazu. Erregung, ja, erregt sein. Ja? Wobei Aufgeregtheit auch eines der 10 Fesseln ist. Nicht? Aber dass Energie da ist, ja, und dich etwas erregt, ja. Nicht? Und das kann sogar sein, natürlich ein überraschender Moment bei einem entspannten Spaziergang im Bürgerpark oder sowas, und dann kommt eine Überraschung irgendwo, ja, rempelt dich jemand an, mein klassisches Beispiel oder sowas, ja, das erzeugt Erregung, das erzeugt Energie. Und die Frage ist nur, wo geht die hin? Und nur wenn du Angst um dein Ich hast, um dein Ego, dann entsteht Wut daraus. Und Wut hat leider den Aspekt, dass sie blind macht. Das Wut verhindert wirklich die Übersicht, die vollkommene Übersicht, was tue ich hier eigentlich und was bewirkt das. Ja. Und deswegen steht es hier bei den Sila. So. Man kann jetzt noch weiter darüber reflektieren, dass hiermit sicherlich nicht nur gemeint ist, das, was wir so als Wutausbruch meinen. Ja, es gibt ja verschiedene Abstufungen dazu. Habe ich mir jetzt vorher nicht genug Gedanken gemacht, um so ein Beispiel zu finden. Nicht so. Kleine Aggression gegen jemand. So. Wo es darum geht, mein Ich zu behaupten. Und das 10. Sila, nicht die 3 Kostbarkeiten. Buddha, Dharma und Sangha lästern. Das ist eigentlich einfach, habe ich gestern ja auch schon gesagt bei der Zeremonie. Es geht einfach darum, nicht in Distanz zu gehen, nicht Abstand zu nehmen von meiner Zuflucht zu Buddha, zum Dharma und zur Sangha, sondern mich jederzeit darauf, jetzt sage ich mal, verpflichtet fühlen oder es ernst nehmen einfach. Ja. Also eigentlich niemals sozusagen, ach komm, schwamm drüber, scheiß jetzt drauf, ja, scheiß auf Buddha oder scheiß auf den Dharma oder so. Oder jetzt nur die Sangha, also mich doch kreuzweise, ja. Dass man sich da vorhütet. Das ist sozusagen im Grunde die Ernsthaftigkeit, die ich mir hier von allen wünsche und die ich bei mir selbst durchaus manchmal vermisse, die Ernsthaftigkeit. Buddha, es geht um Buddha, Dharma und um Sangha. Wobei, meine ich, das Wichtigste auch bei der Zufluchtnahme die Sangha ist. Ja. Und zwar nicht hier unsere Zen-Kreisgemeinschaft hier, nicht? Sondern eigentlich die gesamte Umgebung, in der ich lebe. Zuflucht zur Sangha nehmen heißt nämlich, sich nicht zu trennen aus der Gemeinschaft. Und nicht nur der Gemeinschaft mit Menschen, auch der Gemeinschaft mit Tieren, der Gemeinschaft mit Pflanzen. Also dieses Einssein, dieses Getrenntsein, sich isolieren, auf Distanz gehen, aufzuheben, aufzulösen. Was wiederum, deswegen meine ich, ist es das Wichtigste, oder wäre für mich das Wichtigste, wiederum nur ein anderer Begriff, andere Ausdrucksweise für das ist, was wir Befreiung oder Erleuchtung nennen. Nicht mehr getrennt sein. Ja. Von allem berührt sein. Sich nicht getrennt fühlen. Und gleichzeitig, und das muss man immer, immer im Kopf haben dabei, erstens geht es nur, wenn kein Ich-Bezug da ist, weil das ja die Trennung eigentlich ausmacht. Ja. Insofern ergänzt sich das, wenn kein Ich-Bezug, nur kein Ego, keine Egozentrik mehr da ist, löst sich dieses Getrenntsein auf. Ja. Und es entsteht Einheit. Ich empfehle ja durchaus, die Jhanas zu üben. Und bei den sogenannten nichtkörperlichen Jhanas, das sind so Vertiefungsstufen, nicht Meditationsstufen, da taucht sowas auf wie Raumunendlichkeit, Bewusstseinsunendlichkeit, Leerheit, weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Aber was ich toll finde dabei ist, Raumunendlichkeit zum Beispiel, wenn du wirklich es schaffst, mal in der Meditation, in der meditativen Übung, wirklich eins zu werden mit dem Raum um dich herum, dass du wirklich da sitzt. Ich kann also, hab's nur beim Sitzen gekonnt, ein paar Mal auch nur. Und du hast wirklich, du bist der unendliche Raum um dich herum. Du bist das. Und du spürst das. Und das hat eine so unglaubliche Intensität. Ja. Und genauso mit Bewusstsein. Wenn du dir vorstellst, eigentlich sagt die Lehre des Buddha, aber wir haben ja kein getrenntes Bewusstsein, sondern eigentlich, es gibt nur, wir sind ja nicht, in Wahrheit sind wir ja nicht getrennt. Wir erzeugen ja die Trennung nur durch unsere Einbildung. Es gibt also auch nur ein Bewusstsein. Du kannst genau dieses Einheitsgefühl oder dieses Einheitserlebnis haben, dass wir ein Bewusstsein sind. Ja? Es gibt nur ein universelles Bewusstsein und ich bin Teil davon. Und wenn du das wirklich mal erlebst und spürst, das ist so irre, das ist so oberhaffengeil, ja? Da willst du immer wieder hin. Ja? So. Und das mal erlebt zu haben, und deswegen empfehle ich auch die Jhanas durchaus zu trainieren und zu üben, das mal wirklich erlebt und gefühlt zu haben, das öffnet auch wieder eine Tür, das im Alltag zu spüren. Ja, es ist nicht so, dass man, wie häufig gesagt wird, wenn man aus so einem Samadhi-Zustand rauskommt, dass es dann komplett weg ist. Das stimmt ja nicht. Ja. Sondern es ist ein Eindruck da und es ist vor allem so ein Wissen darum da, ach, so fühlt sich die Welt an, wenn ich mein Ich-Bezug, mein Ego, meine Egozentrik überwinde. Ja. Nee. Das ist das Gleiche, wie wenn man mal ein Satori, so ein Erleuchtungserlebnis hat. Ja. Nee. Und dann, das macht wieder, das erzeugt die Ernsthaftigkeit. Das erzeugt wieder ernst zu nehmen, Buddha, Dharma und Sangha, dass er weiß, ach, da geht's hin, da will ich hin. Ja. So, das sind die Sila des Zen. Wolfgang, du konntest mal sagen, wo die Quelle dafür ist.
Aus dem Brahmachandra Sutra.
Aus dem Brahmachandra Sutra, das schreibe ich mir gleich auf. Bitte? Steht im Lexikon. Nee, in dem, ach doch, Sila, ja gut, Sila des Zen, muss ich da gucken, genau. Ja. Nicht die Sila, die orthodoxen Sila, 6 bis 10, die ersten 5 sind die gleichen, die wir gestern hatten. Die lauten ja anders und klingen sehr trivial eigentlich. Da heißt das 6. vermeiden, nach der Mittagsstunde noch feste Mahlzeit zu sich zu nehmen. Musik, Tanz, Schauspiel und andere Vergnügungen vermeiden.
Was?
Musik, Tanz, Schauspiel und andere Vergnügungen vermeiden. Ja, du musst deinen Beruf aufgeben.
Sehr protestantisch.
Kein Parfum und keinen Schmuck benutzen. Nicht in hohen und weichen Betten schlafen. Und kein Geld und keine Wertsachen berühren. Ich weiß nicht genau, warum diese Regeln als in die Sila aufgenommen worden sind, in die sogenannten Tugendempfehlungen, weil sie sind ja aus dem Vinaya, aus den Regeln für Nonnen und für Mönche. Und da tauchen noch viel mehr solche Regeln eigentlich auf. Und sie sind auch für Laien nicht verbindlich. Ja, für Laien sind sie verbindlich an bestimmten Feiertagen oder sowas, da sollen die sich auch dran halten, buddhistische Laien, aber ansonsten nur für Nonnen und für Mönche. Und man kann sich, sollte sich, ihr habt natürlich gelacht, ist klar, aber man kann sich natürlich ernsthaft überlegen, welche Verführungen, denen wir unterliegen, ja, nach Bequemlichkeit, nach Ego-Befriedigung und so weiter, werden hier durch diese dadurch angesprochen. Ja? Welche Genusssüchte? Ja, Eva, die große Verführerin mit der Harfe. Ja. Also insofern, die sind nicht sinnlos. Ja? Ich finde nur von der Art der Darstellung-Gewichtung wundert es mich, dass sie da hier...
Die sind aus dem Zen?
Nein. Das sind, Zen sind die ersten, die ich genannt habe. Gelten für Theravada-Buddhisten, also für die Älteren. Ja. Und sind die ursprünglich Überlieferten. Nicht? Die vom Zen sind ja sehr viel später formuliert worden.
Wie ist das mit den 10 Fesseln? Wie kamen die her?
Die kommen auch aus dem Theravada, aus dem Hinayana. Ja. Die Fesseln, also im Hinayana geht es ja letztlich um die Arhatschaft als größte Befreiung. Nicht? Und welche Fesseln halten dich davon, hindern dich, den Arhat zu erreichen? Und das sind diese 10 Fesseln. Ja, und da taucht auch ziemlich weit hinten die Wut auf, die Aufgeregtheit. Ja? Aber ganz am Anfang steht zum Beispiel sowas wie Hängen an Riten und Regeln. Ja? Als eine Fessel. Natürlich den Ich-Bezug aufheben und so weiter. Das taucht da schon alles auch auf. So.
Also, gut. Da gibt es eine Regel, nicht an Regeln zu haften.
Ja, mhm. nicht an Regeln haften. Ja, genau. Hängen an Riten und Regeln. Ja. Also, was nicht heißt, dass man Riten und Regeln nicht befolgen sollte oder dürfte, ja, sondern angesprochen ist vielmehr die Tendenz, die Neigung, gerade bezogen auf Riten, zu glauben, sie würden etwas bewirken. Etwas, wie sagt man da, was ich ansonsten nicht beeinflussen kann. So etwas wie Magie, nicht? Also so wie das in Japan ja üblich ist, da verdienen die Klöster und die Tempelpriester verdienen ihr Geld damit, oder überhaupt, dass sie Zeremonien, also Riten, für Leute machen, die das bezahlen. Das haben wir ja auch gemacht, als wir da waren. Dass das Auto keinen Unfall macht. Sowas. Ja, oder der Sohn die Aufnahmeprüfung in die nächste Schule besteht. Und dass die Oma nicht krank wird. Und ich weiß nicht was. Und für alles gibt es Zeremonien und Riten, Regeln. Und dann wird der Priester beauftragt, gefragt, das zu machen und kriegt dafür Kohle. Davon lebt er. Nee. Aberglaube in Reinstform, sage ich mal. Es sei denn, man versteht es wieder in Anführungsstriche richtig, ja, weil jeder Ritus, ja, und jede Regel macht ja mit mir auch etwas. Ja. Unsere geschickten Mittel hier, nicht? Dieses blöde Gascho machen, permanent hier, nicht? Ist doch beknackt, nicht, was wir machen. Aber es bewirkt etwas und deswegen machen wir das. Es ist ein Ritus. Nicht? Klar. So. Damit entlasse ich euch. Und du weißt jetzt Bescheid.